Das Nachtprogramm, meine Damen und Herren, geht heute um die Wissenschaft, wie sie heute ist, um ihre Struktur, wie wir sie heute kennen. Sie hören in der Betonung, dass ich annehme, dass sie diese Struktur nicht immer gehabt hat. Frage, eine Alternativfrage, ist sie sich selbst ein Zweck oder ist sie nur ein Mittel für die Praxis? Und dann, wessen Mittel ist sie? Hier also sitzen vier, im Ganzen sind wir, zwei Männer der Wissenschaft, der eine, Herr Professor Robert Heiß, der Psychologe und Philosoph von der Universität Freiburg, der hier also betont als Wissenschaftler nur spricht, der andere, Herr Professor Schuchart, der Archäologe von der, ebenfalls der Universität Freiburg, der aber als Rektor einen umfassenden Einblick gerade in jene Probleme der Verwaltung, Finanzierung der Universitäten hat, wie sie eben ein Rektor haben muss. Und als dritter Herr Dr. Kurt Zierold, der Generalsekretär der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der nun auch eben von dieser Seite, der geldlichen Seite, sozusagen als der Vermittler, Verwalter dieser größten Geldgeberorganisation der Wissenschaft, die Wissenschaft sieht aber eben nicht nur von dieser Seite und ich selbst als Vierter. Nun ist sicher, dass jeder von uns die Wissenschaft anders sieht. Aber jeder sieht sie natürlich, indem er sie von seinem Blickfeld sieht, vielleicht aber doch auch von einem umfassenden Gesichtspunkt. Also doch die Wissenschaft in ihrer ganzen Gestalt. Die Grundfrage, womit wir, meine Herren, wohl beginnen müssten, wäre die Frage, was ist Wissenschaft? Ist nicht ganz sicher deutlich zu beantworten. In so und so vielen Jahrhunderten ist sie immer aufs Neue bestimmt worden als Wissenschaft und was sie ist. Und sie hat sich in eben diesen Zeiten auch als Wissenschaft immer wieder verändert. Und selbstverständlich, indem sie sich anders darstellte, haben sich auch die Definitionen verändert. Nun, heute aber, nicht erst seit gestern, ist etwas völlig Neues, anderes hinzugekommen. Und hat sich mit der Wissenschaft zwangsweise verbunden. Die Wissenschaft wäre also nicht mehr, ich glaube, Sie stimmen mir zu, Herr Heiß, nicht nur die Sache etwa einer Person, wie Sie es sind, eines Philosophen, sondern überhaupt nicht eines, der als Einzelner Liebe zum Denken hat, sondern die Wissenschaft ist zu gleicher Zeit eben ein Betrieb heute, eine Organisation, ein Apparat. Dieser Apparat hat natürlich einen ungeheuren Geldbedarf, und zu gleicher Zeit ist die Wissenschaft aber auch ein Mittel überhaupt der Daseinstechnik, also der Technik nicht in dem engen Sinne. Ein Teil der Organisation unseres Lebens überhaupt. Nun die Frage, ist die Wissenschaft noch, was sie war? Und was war sie einmal? Ist sie, ich glaube kaum, dass man das sagen kann, dass Wissenschaft als Forschung eine kulturelle Institution ist? Oder ist sie nur ein Betrieb wie jeder andere Betrieb, also ein Großbetrieb wie irgendeine Großindustrie. Ich glaube, diese Fragen, Sie hören alle, dass die nicht unmittelbar eindeutig zu beantworten sind. Es wäre nur die Frage, ob wir Punkte finden, von denen her wir die Wissenschaft in ihrer Besonderheit und Eigenart, wie sie heute ist, bestimmen könnten. Ich würde vorschlagen, zwei Brennpunkte zu suchen oder vielleicht schon als gegeben anzunehmen. Der Wissenschaftler als Träger, Liebhaber des Wissens, als Forscher. Und der zweite Brennpunkt, die Wissenschaft, die alle diese Forscher, alle diese Liebhaber des Wissens einschließt und sie zwingt, Teile einer Organisation zu sein, eben dieser Apparatur. Ich glaube, wenn man diese beiden Brennpunkte wählt, dann ist schon klar, dass man offenbar die Vorstellung von einem Wissenschaftler als einem speziell auf dies oder jenes Wissen sich Richtenden nicht mehr in der Weise haben kann, wie man sie vielleicht früher einmal haben konnte. Und das wäre der Grund, das allein, das möchte ich noch den uns zuhörenden Damen und Herren sagen, das wäre der Grund, weshalb wir auch eine historische Überlegung anstellen müssten. Fänden Sie? Nicht so heiß.
Mir taucht ja immer sofort, wenn es um diese Dinge geht, das Problem auf, mit dem man sich täglich in der Forschung auseinanderzusetzen hat. das ja offenbar ein eigentümliches Problem der Wissenschaft unserer Zeit ist, das Spezialistenproblem. Ich glaube, dieses Problem sieht Herr Zierold von seiner Seite wahrscheinlich als ein eminent wichtiges an. Für Herrn Schuchert wird es nicht anders sein. Aber vielleicht ist der historische Anfang wirklich für einen Moment der beste. Hat es eigentlich immer Spezialisten gegeben?
Ja, das wird man wohl nur für die letzten 70 Jahre behaupten können, dass es welche gegeben hat. Denn vorher war eine Spezialisierung im modernen Sinne noch gar nicht vorhanden. Was wir unter Spezialistentum verstehen, ist ja die Aufspaltung eines Faches nun wieder in ganz spezielle Einzelrichtungen. Aber bis in den Beginn des 19. Jahrhunderts waren die Fächer noch geschlossene Einheiten. Und zwar mit einer sehr langen Tradition. Man kann sagen, dass es in der Antike, in der Spätantike, durchaus runde und geschlossene Fächer gegeben hat. Dass die Medizin, wie etwa der große Medizinlehrer Galen sie gelehrt hat, ein abgeschlossenes Fach darstellte. Dass auch die Geographie oder auch die Geschichte, ja auch die Juristen, dass die ihre speziellen Fächer aufgebaut hatten, aber nun noch nicht ein Spezialistentum im modernen Sinne. Also eine Abgrenzung einzelner Fächer ist seit der Spätantike ganz sicherlich zu verfolgen. Ein Spezialistentum im modernen Sinne ist aber erst seit höchstens einem Jahrhundert in der Entwicklung begriffen.
Ja, Herr Zierold, Sie sehen die Sache ja am besten. Wie viele Spezialisten gibt es heute ungefähr? Ich meine, die Frage kann man so nicht beantworten.
Ja, ich glaube, die Frage ist nicht zu beantworten. Man muss ja im Ganzen davon ausgehen, dass die Spezialisierung kein Spezialproblem der Wissenschaft ist. Sondern man kann eigentlich sagen, auf allen Lebensgebieten nimmt die Spezialisierung einen immer größeren Umfang an und sie muss wohl zusammenhängen mit der ganzen abendländischen Entwicklung, das heißt mit der immer größeren Technisierung, der immer größeren Vermassung, dass alles immer enger aufeinander sitzt. Ich weiß, dieser eine Tatbestand, dass wir in Europa heute viermal so viele Menschen haben wie vor 100 Jahren, an den muss man eigentlich immer erinnern, weil der irgendwo immer hineinspielt in jede Frage.
Also dann würden Sie, Herr Zierold, der Meinung sein, dass diese Spezialisierung, wie wir sie heute sehen, eine Folge erstens der Arbeitsteilung und zweitens der Vermehrung der Menschen ist. Also ganz etwas anderes als das, was eben Herr Schuchert gesagt hat, das ist Teilung von Fächern.
Darf ich es mal am praktischen Problem zeigen? Da ist der Mediziner. Der sitzt 5 Jahre hindurch am Röntgenschirm, täglich 6 Stunden. Er adaptiert sich eine halbe Stunde, dann sitzt er 6 Stunden im verdunkelten Raum. Dann sieht er Dinge, die kein anderer sieht. Ich kenne einen solchen Fall. Der Mann ging in die Praxis, machte eine große Praxis auf und sagte mir 4 Jahre später, ich sehe nicht ein Zehntel mehr von dem heute, was ich früher auf dem Röntgenschirm gesehen habe. Das heißt Spezialisierung bei uns.
Ja, und damit sagen Sie, Spezialisierung ist notwendig und sozusagen ein unaufhaltsames Schicksal unserer Zeit.
Ja, ist es bei Ihnen anders, Herr Schuchert?
Nein, sicherlich. Es liegt ganz genauso. Nur darf man sagen, was Herr Dr. Zierold ganz richtig schon erklärt, dass Sie heute ganz zwangsläufig und grundsätzlich in allen Gebieten sich vordrängt. Früher hat es natürlich auch Spezialisten gegeben. Es hat, sagen wir mal, in der Geschichte der klassischen Philologie Spezialisten für Homer schon im 17. Jahrhundert gegeben. Das waren große Ausnahmen und Einzelgänger, die dieses Gebiet bearbeiteten. Heute kann man ein solches Gebiet nur noch als Spezialist bearbeiten. Das heißt, es ist eine ganz generelle Situation, in der wir uns befinden, für die es früher nur gleichsam Ausnahmen gegeben hat.
Eine nicht unbedrohliche Situation. Man sagt von gewissen amerikanischen Kliniken, es ist typisch, dass man den Ausdruck, die Mediziner selbst gebrauchen, jemand durch den klinischen Wolf drehen, dass der Patient von 10 oder 12 Spezialisten vorher untersucht wird, ehe er zur Operation kommt, dann kommt er mit einer Tafel um den Hals herein, da steht alles drauf, was er haben darf, was er nicht haben darf, welche Narkose ihm gegeben darf, werden darf, dann beginnt der Chirurg seine Arbeit. Er orientiert sich an der Tafel, er braucht den Patienten vorher nie gesehen zu haben. Die Gefahr ist ja ganz deutlich, nicht? Die Aufteilung, die Zerreißung, der Verlust der Einheit.
Ja, aber was ist die Einheit, nachdem doch Herr Schuchert vorher gesagt hat, dass schon ganz früh, schon im Griechentum, also die Aufteilung nach Fächern es gab?
Aber dort war noch eine Einheit, würde ich sagen.
Ja.
Nun, also, aber Im Mittelalter jedenfalls finden wir ja schon und dann im 15. Jahrhundert ganz ausgeprägt die grundsätzliche Aufteilung nach dem, was wir Fakultäten nennen. Da ist also die Einheit ein für alle Mal und bindend für das Abendland in vier große Sektoren aufgegliedert. Und ich glaube, dass auch da schon weitgehend eine Trennung vorlag zwischen Juristen, Medizinern, Theologen, nicht wahr? Soweit nicht ein allgemeines Weltbild religiöser Art sie noch zusammenband. Aber diese vier Grundpfeiler der Fakultäten, die sind die Grundlage unserer ganzen abendländischen Wissenschaft. Insofern ist also eine Einheit von vornherein nur im allgemeinsten Sinne noch vorhanden gewesen.
Ja, aber ich meine, die Sache ist doch so, früher konnte man sagen, ein Wissenschaftler verstand den anderen Wissenschaftler, der Geisteswissenschaftler konnte in großem Umfang auf naturwissenschaftlichem Gebiet mitdenken. Ich meine, man braucht nicht nur an Goethe zu denken, sondern es gab ja in jenen Zeiten viele, die wirklich noch sowohl Naturwissenschaften wie Geisteswissenschaften umfassten. Dann kam die Zeit, wo man sagen konnte, ein Naturwissenschaftler wird den anderen Naturwissenschaftlern so ungefähr verstehen. Wenn ich heute an die Diskussionen in der deutschen Forschungsgemeinschaft denke, dann bin ich immer wieder erstaunt, dass wenn man nur Chemiker, will ich mal sagen, hat, der eine Chemiker zu dem anderen Chemiker bereits sagt, das tut mir leid, dazu kann ich mich nicht äußern, weil sich nämlich die Chemie in derartig viele einzelne kleine Gebietchen spezialisiert hat, dass der eine gar nicht mehr überschaut, was der andere wirklich macht und schon gar nicht ein sachverständiges Urteil abgeben kann.
Ja, könnte man denn sagen, Herr Zierold, dass sich etwas ganz Neues im Gegensatz zu der früheren Spezialisierung gebildet hat, nämlich nicht nur immer weitere Teilung von Sparten, von Fächern, wie früher die Fakultäten, sondern dass neue Gebiete sozusagen überhaupt erst hergestellt worden sind. Neue Gegenden der Erfahrung und der Forschung, die überhaupt erst gefunden worden sind, wiederum auf einem komplizierten wissenschaftlichen Weg und deswegen schon den benachbarten Forschern nicht mehr sichtbar sind, weil sie die Grundlage des ganzen Gebiets nicht mehr sehen.
Sicher, nur geht das so weit, dass die Mathematiker bestimmte Arbeiten in derselben Mathematik nicht mehr lesen können, weil sie noch nicht einmal mehr die Zeichen verstehen. Das sieht aus wie ein Heer von Spezialisten in dem Sinn von Geheimarbeitern, wo jeder in seiner Zelle sitzt, seine Zelle genau kennt und nichts anderes mehr.
Also dann kämen wir doch dem Phänomen oder dem neuen Phänomen einer Spezialisierung, die typisch modern ist, schon näher.
Ja, aber man muss angesichts des Phänomens direkt fragen, was ist heute eigentlich Forschung oder was ist Forschung überhaupt noch?
Nun, da kann man sicher sagen, im Augenblick ist Forschung Spezialforschung. Wer heute auf einem Gebiet wirklich etwas Neues herausarbeiten will, wird das zunächst als Spezialforscher angreifen. Wenn er dann bis zu einem Ziel vordringt, was weitere Perspektiven eröffnet, dann wird er sich mit diesem Weg auch erweitern. Der Ansatzpunkt jeder produktiven Forschung ist heute Spezialforschung. Aber, und darin liegt auch das Produktive, das wollen wir doch auch nicht verkennen. Bei allem Fluch und bei allem Mangel, der dem Spezialistentum anhängt, wird die eigentliche Produktion heute nur davon genährt. Aber auf der anderen Seite wird uns die Gefahr ja nun sehr deutlich. Und da heraus wird, glaube ich, doch auch die Hilfe erwachsen. Die Mathematiker werden sich entschließen müssen, zu Ausdrucksformen zu kommen, die dann doch alle anderen Mitarbeiter auch verstehen. Im Augenblick, wo wir die Gefahr, und das ist ja gerade seit diesem Krieg nun immer wieder ventiliert worden, die Frage, die Gefahr sehr deutlich heraufziehen sehen, wird auch die Hilfe aus uns selber erwachsen.
Aber da Sie sagen, Herr Schuchart, dass Forschung heute nur Spezialforschung ist, dann wollen Sie, oder ich frage jetzt, wollen Sie doch damit sagen, dass vielleicht eine gewisse Souveränität, die als es früher noch scharf getrennt die Fakultäten der Universität gab, eine gewisse Souveränität des Überblicks und des Forschens nicht nur im speziellen Sinne verloren gegangen ist?
Ja, das wird...
Und wodurch?
Ja, durch das ungeheure Anwachsen des Stoffes, nicht wahr? Des Stoffes, der immer neu sich in den Naturwissenschaften, aber auch in den geistigen Bereichen neu herandrängt. Und dann auch der Arbeitsweisen, die eine Spezialisierung verlangen, in den Naturwissenschaften ganz greifbar, aber auch in den Geisteswissenschaften.
Ja, und es kommt wohl hinzu, nicht wahr, dass die technische Welt einen immer größeren Umfang annimmt. Das heißt, zu der natürlichen Welt kommt eine von den Menschen geschaffene, immer gigantisch werdendere technische Welt, die in jeder ihrer Zweige auch wieder eine Fülle von Spezialisten braucht. Man braucht ja nur zum Beispiel Rundfunk sagen, Fernsehen sagen, Atomphysik sagen. Jede dieser Gebiete, oder sagen wir mal die Chemie, die zu den Kunststoffen geführt hat, jede dieser Forschungsrichtung führt doch eine gewaltige neue Notwendigkeit nach Spezialisten herbei.
Ja, eine Frage dazu. Herr Heiß sagte eben, ja, früher hat es eine Einheit gegeben. Herr Schuchardt und Herr Zierold sagen, es wächst immer mehr an, der Stoff, der zu erforschen sein muss und sein wird. Nun, es hat früher schon Überfüllung mit Stoff gegeben, wenn wir wissen nicht viel davon, über den Alexandrinismus oder meinetwegen Spezialisten der Herkunft und des Wesens Chinas werden so etwas in China auch finden, dass sich alles unübersichtlich ergab. Ist diese Unübersichtlichkeit, die sich damals ergeben hat, in der Spätantike oder in China, ist die von einer ganz anderen Art als die Unübersichtlichkeit, die heute entstanden ist, oder ist es gleich?
Nein, das wird wohl eine andere Art sein. Wir leben ja heute wieder noch von der Tradition des 19. Jahrhunderts, in der eben die Quantität auch eine große Rolle spielte. Es wurde da von der Wissenschaft gleichsam in völliger Voraussetzungslosigkeit jedes Objekt mit jedem anderen gleich wichtig genommen. Und ich glaube, wir müssen dazu kommen, zu unterscheiden, wo die entscheidenden Probleme liegen und wo unwichtigere liegen, damit die ungeheure Quantität etwas gestaffelt wird. Dann kann man eben in der großen Organisation der Wissenschaft führende Leute mit führenden Problemen beschäftigen und andere gleichsam aufarbeiten lassen.
Ich würde so gern noch einmal zur historischen Betrachtung zurück, weil ich mich immer frage, wie ist das gekommen? Also gut, früher war die Wissenschaft mal Sache des Einzelnen. Dann kamen die Akademien, dann kamen die Hochschulen. Die Universitäten waren schließlich Träger der Forschung und der Lehre. Und heute ist das nicht mehr der Fall. Oder ist es doch noch der Fall? Ich habe das Gefühl, dass der Körper, der die Wissenschaft trägt, sich auch verändert hat.
Es sind sicherlich nicht nur die Hochschulen und Universitäten, die allein die Wissenschaft vorantreiben, sondern es kommen ganz neue Formen des Wissenschaftsbetriebes dazu. Eben zum Beispiel reine Forschungsinstitute, die ganz unabhängig von Hochschulen sind und von der Lehre und nur für sich an und für sich arbeiten. Es ist sicherlich keine Frage, dass heute die Wissenschaft allein nicht nur an den Hochschulen und Universitäten betrieben wird, sondern dass sich ganz neue Formen des Wissenschaftsbetriebes darüber hinaus entwickelt haben, etwa in den Forschungsinstituten, die ganz bestimmten Fragen nachgehen und nur diese Fragen behandeln, völlig unabhängig von Lehre und Universitätsbetrieb. Darüber müssen wir uns klar sein, dass das weit über den Rahmen der Universitäten hinausgeht.
Ich möchte dazu fragen, das, was eben Herr Heiß genannt hat, dass ich vielleicht, selber fragend haben Sie das gesagt, der Körper der Wissenschaft verändert hat. Bedeutet das denn nicht, ganz abgesehen von den Instituten, von denen Herr Schuchardt eben sprach, bedeutet das nicht, dass die Erfahrung des Wissens für jeden, der forscht, etwas anderes ist, als es je früher war? Früher hatte die Wissenschaft vielleicht eher eine Deutungsaufgabe und jetzt hat die Wissenschaft selber einen instrumentalen Charakter, übertrieben gesagt. Kann man das so verstehen?
Ja, das wird Herr Zierold am besten wissen, von seinem Blickpunkt aus. Ich würde nur sagen, früher ging der einzelne Wissenschaftler seinen Weg. Er suchte seine Wissenschaft, ja, wie er vielleicht Blumen sucht oder etwas untersucht. Heute sind wir Funktionäre geworden.
Ich glaube, man muss also zunächst einmal davon ausgehen, dass in früheren Zeiten Forschung doch wohl im Wesentlichen Forschung waren. Die Verbindung von Forschung und Lehre war früher, wie das seit Wilhelm von Humboldt mindestens das Prinzip in Deutschland gewesen ist, war das so absolut übliche, dass man sagen kann, Forschung und Lehre war im Ganzen miteinander verbunden und wurde an den Hochschulen betrieben. Dann kam auf dem öffentlichen Sektor der eine große Einschnitt, als man 1910 die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gründete, die Aufgabe hatte, nur Forschung zu betreiben, ohne jede Verbindung mit Lehre. Diese reinen Forschungsinstitute haben einen immer größeren Umfang angenommen. Es gibt ja nicht nur die Kaiser-Wilhelm-Institute, die heute Max-Planck-Institute heißen, sondern es gibt eine Fülle staatlicher und privater reiner Forschungsinstitute. Man nimmt heute an, dass also im öffentlichen Sektor etwa noch 80% der Forschung an den Hochschulen und 20% im Übrigen betrieben wird.
Was heißt das praktisch, 80%?
Das heißt also, man hat es einmal so ausgerechnet, dass man für ein Fachgebiet festgestellt hat, wie viel der Veröffentlichung neuer Forschungsergebnisse stammen aus Hochschulen und wie viel stammen anderswoher. Und hat da das Verhältnis von 80-20 festgestellt. Nur darf man das eine dabei nicht vergessen. Damit ist nur der Sektor der öffentlichen Institutionen gemeint. Es ist also nicht einbezogen die Industrieforschung. Und man nimmt heute an, dass mindestens so viel Industrieforschung betrieben wird in Deutschland wie, sagen wir mal, akademische Forschung. Oder um in konkreten Zahlen zu sprechen, wenn man davon ausgehen kann, und das ist vor kurzem im Bundestag einmal behauptet worden, dass für die öffentliche Forschung im Jahre 250 Millionen D-Mark ausgegeben werden, dann muss man annehmen, obwohl exakte Zahlen nicht vorliegen, dass mindestens dieselbe Summe von der Industrie ausgegeben wird für die Forschung in den Instituten der einzelnen Werke und der Industrieforschungsgemeinschaften, die es jetzt ja auf einzelnen Gebieten auch gibt. Da haben sich Industriezweige, insbesondere jene, wo überwiegend mittlere und kleinere Industrie ist, zu Forschungsgemeinschaften zusammengeschlossen. Es wird zum Teil sogar behauptet, dass die Zahlen der Gelder für die Industrieforschung nicht 250 Millionen ist, sondern die Schätzung geht bis 500 Millionen.
Ja. Also könnte man aus dem, was Sie, Herr Zierold, jetzt gesagt haben, schließen, dass die Universität ihrer Würde entsetzt ist. Ja? Aber das werden die Universitätsprofessoren natürlich doch nicht zu.
Das würde ich auch nicht sagen wollen, wenn ich das mal gleich dahin richtigstellen darf. Denn einmal würde ich meinen, dass die Würde also nicht nach der Quantität der Forschung sich bestimmt. Und dann muss man nun nicht verkennen, dass die Grundlagenforschung nach wie vor fast ausschließlich an den öffentlichen Instituten betrieben wird und die ganze geisteswissenschaftliche Forschung selbstverständlich, denn keine Industrie wird sich auf diese Gebiete begeben. Nicht wahr? Und da die akademische Forschung, wenn ich das nur noch sagen darf, doch bedeutet, dass hier Forschung aus reinem Wahrheitsstreben, um der reinen Erkenntnis wegen betrieben wird, und wir nennen es ja Grundlagenforschung, weil es eben die Grundlage ist, glaube ich, wird man sagen müssen, wenn Sie nach der Würde und nach dem Gewicht und so weiter fragen, liegt selbstverständlich auch heute noch das Hauptgewicht bei dieser akademischen Forschung, das heißt insbesondere der Hochschulforschung.
Also daran würden wir die Änderung in der Struktur der Wissenschaft noch nicht erkennen. Nicht sehen.
Nein, es freut mich sehr, dass Dr. Zierold das so ausführlich eben darlegt, weil Herr Heiß und ich dann nicht pro Domo oder Universitäten sprechen müssen. Aber es ist ja eben so, dass die Grundlagenforschung entscheidend natürlich an den Hochschulen betrieben wird. Und zweitens, was ich vorhin schon sagen wollte, dass ja große Teile der Wissenschaftsgebiete gar nicht von der Wirtschaft betrieben werden können. Geisteswissenschaft, Jurisprudenz, Theologie und auch noch von der Medizin ganz bestimmte Fragestellungen. Also die Totalität der Forschung überhaupt ist nur an den Hochschulen verkörpert. Die Forschungsinstitute sind schon Spezialinstrumente und die sehr wichtigen Forschungen, die von der Wirtschaft ausgehen, sind noch spezieller ausgerichtet. Weil man kann das nicht als drei gleichwertige Komplexe nebeneinander stellen.
Sie sagten eben, Herr Schuchert, dass das Instrumente sind. Sie brauchten auch das Wort Instrument. In der Hand wessen?
Das darf ich vielleicht mal erläutern. Also gut, zur Zeit oder seit etwa 20 Jahren werden Schlafmittel sehr viel gebraucht. Das, was heute die pharmakologische Industrie an Forschung für Schlafmittel aufwendet, ist ungeheuerlich. Ich glaube, man kann sich keine Vorstellung davon machen. Das ist die eine Seite des Problems. Das Problem wird sofort ungeheuer viel schärfer, wenn wir jetzt gleich über die privaten Regionen der Industrie hinausgehen und uns fragen, was heute für Atomwissenschaft aufgewandt wird. Hier ist die Forschung nun nicht mehr Mittel in der Industrie, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen, sondern hier wird es eine Angelegenheit von riesengroßen Dimensionen, nämlich eine Angelegenheit des Kriegs und alles dessen, was damit zusammenhängt.
Aber auch eine Angelegenheit ganz neuer Regionen, die erst mit diesem Teil der Physik überhaupt sichtbar werden, oder?
Ja, und hier werden wir, also das muss ich doch etwas skeptisch sagen, hier ist das Vordringen der funktionalen Wissenschaft manchmal schon unheimlich. Und so sehr ich das unterschreiben will, was Herr Zierold sagte, ganz wohl ist mir nicht dabei. Wir in der Grundlagenforschung, der Raum wird immer kleiner.
Ja, es taucht natürlich die Frage auf, nicht wahr? Und das, darüber wollten wir uns hier mit unterhalten. Wer nimmt die Forschung in Dienst? Das ist ja gerade ein Problem der Atomforschung. Denn die wird in der Tat in den Dienst genommen. Also man muss zunächst sagen, in den totalitären Staaten wird ja praktisch alles in den Dienst genommen. Das heißt, eine Freiheit der Forschung, eine Selbstverantwortung des Wissenschaftlers, die Bestimmung des Forschungsthemas allein aus der Verantwortung des Wissenschaftlers tritt dort ja immer weiter zurück. Aber nun darf man nicht verkennen, dass auch in unserer westlichen Welt der Sektor, und da gebe ich Herrn Heiß durchaus recht, immer größer wird, wo die Forschung in Dienst genommen wird. Dass man sieht es ganz deutlich daran, dass es nachher heißt, die Ergebnisse dieser Forschung dürfen nicht mehr veröffentlicht werden, sondern stehen einem Auftraggeber allein zur Verfügung. So ist es zum Beispiel bei der ganzen Atomwissenschaft in den Vereinigten Staaten. Und man soll nicht verkennen, dass auch hier etwas in dieser Richtung vielleicht hier und da von der Industrie gearbeitet wird, denn die Industrie hat auch manchmal die Tendenz, dem Forscher zu sagen, forsche mir dies und jenes, ich zahle die Forschung, aber die Ergebnisse bitte musst du mir zunächst mal allein geben, damit ich prüfen kann, ob sie wirtschaftlich auszuwerten sind, damit die Konkurrenz sie jedenfalls später hat wie ich. Man kann also, glaube ich, sagen, immer dort, wo eine Wissenschaft droht, Geheimwissenschaft zu werden, muss man aufpassen, und sich überlegen, ob hier nicht eine Abhängigkeit entsteht, die die Freiheit der Wissenschaft, die doch die Würde der Wissenschaft ausmacht, gefährdet.
Ja, Sie haben ganz recht, das ist eine große Gefahr natürlich. Eine solche Monopolisierung, sei sie aus wirtschaftlichen Gründen, sei sie noch gefährlicher aus politischen Gründen. Ich glaube, in Deutschland ist bisher diese Monopolisierung doch nur ausnahmsweise festzustellen. Und bei diesen großen Fragen wie der Atomforschung, da erleben wir ja, wie ich glaube, ein ganz neues Stadium wissenschaftlichen Arbeitens, nämlich auf internationaler Basis, was sowohl rein praktisch, wissenschaftlich, wie auch rein politisch durchaus notwendig ist. Diese Fragen, die nicht nur einen einzelnen Nationalstaat angehen, sondern alle Erdteile und die Welt, die können nur auf einer solchen hohen Ebene behandelt werden, damit sie dieser Vorzeichen der Monopolisierung entkleidet werden. Ich glaube, dass sich da mit einem internationalen Institut für Atomforschung, wie es ja jetzt begründet wird, eine ganz neue Form des Forschens bildet, die wahrscheinlich sehr zukunftsvoll ist.
Ja, vielleicht. Ich würde auch glauben, wenn ich das nur sagen darf, man muss nur sehen, dass der primäre Grund hierfür ist, dass es Forschung gibt, die so ungeheuer teuer ist, dass also auch Nationalstaaten, wie es die einzelnen europäischen Staaten sind, nicht mehr in der Lage sind, finanziell das zu bewältigen. Nicht wahr? Die eigentliche Atomforschung haben wir in den Vereinigten Staaten und in Sowjetrussland. Und wenn Europa wissenschaftlich hier mithelfen will, weiter voranzukommen, muss es sich zusammenschließen, wie es in diesem Genfer Kernphysikalischen Institut tatsächlich getan hat. Eine Entwicklung, die ich begrüßenswert finde.
Ganz sicher. Aber nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, die natürlich den ersten Anstoß gaben, sondern auch aus geistig-ökonomischen Gründen, weil es gar nicht so viele Forscher gibt, die wirklich in diesem Gebiete produktiv tätig sind. Und drittens, weil alle Staaten ein Interesse daran haben, dass diese Forschung auf einer objektiven Basis betrieben wird.
Ja, ich kann nur skeptisch sagen, früher trug der Einzelforscher mehr oder minder die Verantwortung für seine Forschung. Man ist teilweise gut, teilweise schlecht gefahren. Wer trägt jetzt eigentlich die Verantwortung für solche Forschung? Wer trägt die Verantwortung dafür? Denn es ist ja ganz klar, in dem Maße, als das ein anonymes Instrument wird, rücken auch die Gefahren sehr deutlich herauf. Die Gefahr, um es mal ganz grob auszusprechen, ist die, der Satz stammt nicht von mir, es hat jemand sehr schön gesagt, mit dem bisschen Erdball werden wir nächstens alleine fertig, da brauchen wir keinen Kometen mehr dazu. Das ist aber nicht eine Frage der, sagen wir, der Verdächtigkeit der angewandten Wissenschaft. Das ist nicht eine Folge der Spezialisierung als solcher, nicht? Sondern die angewandten Wissenschaften in dem Sinne einer engen Spezialisierung waren ja nicht so gefährlich wie, sagen wir mal, jetzt die Atomforschung, die ja in einer ganz eminenten Weise Prinzipienwissenschaft zunächst ist, nicht? Ein ganz neues Gebiet erst sichtbar macht, ein Gebiet, neues Gebiet wissenschaftlicher, prinzipieller Erfahrung. Und die Anwendung sieht man gerade auf diesem Gebiet als Ziel noch gar nicht deutlich. Und da, in dieser so übermäßig theoretischen Forschung, die sofort überspringt in eine Anwendung, die man noch nicht kennt, liegen doch die Gefahren, die Sie meinen.
Herr Dr. Lindfert, darf ich mal zu dem, was Herr Heiß sagte, Folgendes sagen. Ich glaube, es ist doch eine Anknüpfung von unserem Ausgangsthema Spezialistentum zu dieser Frage Einzelforschung oder Gemeinschaftsforschung, das, was der Amerikaner Teamwork nennt und was ja in der Forschung heute einen immer größeren Umfang annimmt. Und da muss man, glaube ich, schon mal einen Gedanken dran verwenden, wie steht eigentlich die Einzelforschung zu dieser Gemeinschaftsforschung. Ich bin vor 2 Jahren in den Vereinigten Staaten gewesen mit einer Kommission der OEEC in Paris, da sollten wir Industrieforschung studieren in den Vereinigten Staaten. Und da wurde uns von den Amerikanern immer zweierlei gesagt. Einmal, ihr in Deutschland und in Europa interessiert euch nicht genug für angewandte Forschung, ihr interessiert euch nur für Grundlagenforschung. Und zweitens, ihr versteht nichts von Teamwork in der Forschung. Und da muss man doch wohl sagen, je mehr spezialistisch die Forschung wird, und wir waren vorhin alle der Meinung, das ist ein unaufhaltsames Schicksal, da können wir nichts dran ändern. Aber wir können uns überlegen, gibt es irgendwelche Gegengewichte? Eins der Gegengewichte ist diese ganze Frage Studium Generale an den Hochschulen. Das soll ja von dem Lernenden aus ein Gegengewicht gegen diese übergroße Spezialisierung sein. Da wollen wir heute wohl nicht von reden. Aber in der Forschung ist eins der Gegengewichte die Teamarbeit, weil der einzelne Spezialist immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt noch sieht, hat er es notwendig, sich mit einer Reihe von anderen zusammenzutun, damit aus solch einem Mosaik sich wieder ein größeres Bild ergibt. Nun muss man sehen, dass Teamwork in der angewandten Forschung natürlich viel leichter ist. Und es ist daher kein Zufall, dass gerade der Amerikaner, der so viel angewandte Forschung betreibt, auch derjenige ist, der die Teamarbeit so vorangebracht hat. Die reine Grundlagenforschung wird, glaube ich, auch in Zukunft sehr stark in der Studierstube des Einzelnen, in dem Laboratorium des Einzelnen vor sich gehen müssen. Denn hier handelt es sich ja vor allem darum, sich etwas einfallen zu lassen, sei es auch aufgrund von Experimenten, aber nicht eine solche Gesamt- und Gemeinschaftsarbeit zu machen, wie es in der angewandten Forschung sehr viel leichter ist. Wären Sie nicht der Meinung, Herr Heiß?
Ja, also ich bin nicht ganz der Auffassung, die ich jetzt vortrage, aber es fällt mir doch immer ein, anlässlich des Satzes, den Sie sagten, dass die Amerikaner uns vorwerfen, wir machen so wenig angewandte Wissenschaft. Ein sehr bedeutender Mathematiker, der mir immer höhnisch sagte, die angewandte Mathematik, das ist die Mathematik ohne Geist. Etwas ist daran. Die angewandte Wissenschaft ist tatsächlich, die Gefahr sehe ich immer wieder, eine Technik, die aus irgendwelchen Gesetzen einer inneren, uns undurchsichtigen Steuerung irgendwohin strebt und manchmal fragt man sich, der Teufel weiß wohin.
Ja, aber die Physiker betreiben doch eine Wissenschaft, die verlangt, dass auch wenn es in die Anwendung übergeht, ein solcher Geist der Prinzipien, ein solcher Geist, volle Kenntnis der Prinzipien nötig ist, dass dieses Diktum des Mathematikers doch nicht gilt mehr.
Ja, und deswegen scheint mir so wichtig, was Herr Zierold sagte, die Grundlagenforschung, die ja nicht in diese Richtung gehen kann einfach.
Ja, also sind Sie der Ansicht, Herr Zierold, dass die Amerikaner recht haben, uns vorzuwerfen, wir betrieben zu viel Grundlagenforschung?
Ich bin der Meinung, dass Sie Unrecht haben, wenn Sie sagen, wir betrieben zu viel Grundlagenforschung. Ich bin der Meinung, dass Sie Recht haben, wenn Sie sagen, wir betrieben zu wenig angewandte Forschung. Man kann nämlich das eine vermehren, ohne das andere geringer zu werten. Und wenn Sie mir erlauben, ein Wort zu der Wertung zu sagen, so würde ich vorschlagen, dass wir in Erkenntnis dessen, dass Grundlagenforschung und angewandte Forschung verschiedene Dinge sind, wenn die Übergänge auch fließend sind, dass wir doch nicht sagen sollten, die eine von ihnen ist wertvoller oder hat höheren Rang. Bei den Amerikanern ist ganz zweifellos so etwas das Gefühl, dieses in die Praxis umsetzen ist das sehr viel Wichtigere und wir sind irgendwie weiter, wenn die angewandte Forschung eine so große Rolle spielt. Es gibt zweifellos an den Hochschulen Herren, die der Meinung sind, die Grundlagenforschung hat die eigentliche Würde, weil sie um der reinen Wahrheit willen und nicht um einen praktischen Zweck geschieht. Erlauben Sie mir den einen Vergleich mit der Kunst. Es gibt in der Kunst auch die reine Kunst, sagen wir mal die Lyrik, und die angewandte Kunst, zum Beispiel die Architektur. Ich glaube, es wird dort niemand sagen, weil sie angewandt ist, ist die Architektur rangniedriger wie die Lyrik. So glaube ich, sollten wir auch nicht von Rangunterschieden sprechen, sondern uns nur klar zu werden versuchen um Wesensverschiedenheiten.
Ja, das ist ein ausgezeichnetes Beispiel, dass der Vergleich der Künste, die in die Praxis übergehen, was also nur die Architektur wäre. Aber entsinnen wir uns, was nun angewandte und Grundlagenforschung angeht, entsinnen wir uns nicht noch der Zeiten, wo es hieß, ja, auch bei den Amerikanern wahrscheinlich, soll man so viel aufwenden für die zunächst rein theoretisch aussehende Kenntnis der Atomphysik, die immer weiter ging bis zur Kernphysik. Und plötzlich, nachdem dieser scheinbar sinnlose, auf Anwendung hin gar nicht zu sehende Aufwand geschehen war, zeigt sich ein Gebiet der Praxis, das vorher überhaupt nicht überlegt werden konnte, auch nicht von denen, die auf angewandte Wissenschaft aus waren. Also es gibt immer eine bestimmte Art von Produktivität innerhalb der Wissenschaft, die auch aus der reinsten Theorie kommen kann. Ja. Während es eine Produktivität in der Kunst auf ganz andere Weise gibt. Und da der Übergang in die Praxis nicht die einzige Form der Produktivität ist.
Sie haben eben etwas sehr Richtiges gesagt, Herr Dr. Linfert. Und das ist der Grund, warum die Amerikaner sich jetzt so bemühen, die Grundlagenforschung, die sie bisher weitgehend von Europa übernommen haben, bei sich selbst zu betreiben. Ein Amerikaner hat mir mal drüben gesagt, aus der angewandten Forschung kommen die Verbesserungen in der technischen Produktion. Aus der Grundlagenforschung kommen die Revolutionen, auch in der technischen Wirtschaft. Beispiel zum Beispiel die Atomphysik, das Fernsehen, der Rundfunk überhaupt. Nicht wahr? Da sind erst reine Grundlagenforschungsdinge und dann mit einem Mal ergibt sich daraus eine industrielle Revolution. Das hat der Amerikaner eingesehen und er hat daher sich vorgenommen, weniger von Europa zu beziehen, möglichst, sondern mehr auch auf dem Gebiet der Grundlagenforschung selbst zu leisten.
Ich möchte mal eine ganz praktische Zwischenfrage stellen. Wie sind in Deutschland eigentlich ungefähr, ich weiß nicht, ob man das beantworten kann, die Gelder verteilt zwischen angewandter und Grundlagenforschung?
Das ist exakt nicht zu sagen. Sie können nur davon ausgehen, dass die Industrie praktisch alles in die angewandte Forschung steckt. Daraus ergibt sich schon, dass mehr in die angewandte Forschung hineingegeben wird. Nur mit dem einen Zweifelspunkt, und darauf muss ich hinweisen, wenn die Industrie von angewandter Forschung spricht, meint sie immer Entwicklung mit. Wir unterscheiden ja nach dem Stadium der angewandten Forschung Entwicklung, Development, sagt der Amerikaner, und dann die Produktion. Diese Entwicklung bedeutet ja nicht mehr, dass ich neue Erkenntnisse suche, sondern dass ich vorhandene theoretische Erkenntnisse jetzt nur noch praktisch anwende. Streng genommen kann man also die Entwicklung und ebenso auch nicht die Materialprüfung zum Beispiel als Forschung bezeichnen. Da das aber bei den Industrieforschungsinstituten geschieht, sind in den Summen, die dort angegeben werden, alle diese Beträge mit drin. Wenn man die reine Forschung herausschälen würde, würde der Betrag wahrscheinlich sehr niedrig, sehr viel niedriger sein, aber kein Mensch kann das zahlenmäßig tun.
Ah, da kommen wir also wieder auf ein Bild der Forschung, der reinen Forschung, das eigentlich gar nicht mehr da ist heute. Auch eine Folge der Verwandlung der Wissenschaft.
Und das jedenfalls schwer zu erkennen und zu erfassen ist, nicht wahr? Dass es bei uns nicht da ist, geht ja aus dem Vorwurf vom Westen her hervor, dass wir immer noch zu viel Grundlagenforschung treiben. Und ich würde sagen, es ist sehr viel besser, wenn uns dieser Vorwurf gemacht wird und dass wir zu wenig praktische Forschung treiben, als umgekehrt. Wenn ich vielleicht mit einem Wort noch auf die Geisteswissenschaften zu sprechen kommen darf, so gibt es da ja nicht den Begriff der Grundlagenforschung. Aber es gibt etwas, was nun doch auch wieder nur in Europa eigentlich betrieben wird. Sagen wir mal, der Hang zur Synthese. Nicht wahr? Die geisteswissenschaftlichen Disziplinen verlieren sich ja heute auch in unendlichem Detail, was gebraucht wird, was der Student lernen muss und was die Forschung weitertreiben muss. Aber wenn nicht dahinter immer der Trieb steht, nun doch diese 1000 Einzelheiten zu einem Bilde zu verweben und zu einer Vorstellung im Ganzen, also einer Synthese zu kommen, dann erscheint es uns abendländischen Wissenschaftlern eigentlich als sinnlos, all diese Einzelheiten darzulegen. Das ist in Amerika auch anders. Dort werden kaum Bücher geschrieben, die wirklich einen geistig-synthetischen Charakter tragen. Bücher wie etwa das sehr fragwürdige, aber großartige Werk von Spengler bei uns, was nur hier im Abendland entstehen konnte. Bücher wie die historischen Betrachtungen von Toynbee in England, die doch nun ihre ganz große Diskussion zur Folge haben. Oder ein Buch über kunstgeschichtliche Fragen wie von Sedelmeier, was eine ganz neue Diskussion eröffnet hat. Solche Bücher sind bisher nur im alten Europa geschrieben worden und wir würden sie ungern vermissen, weil sie den tiefen Drang zur Synthese verwirklichen und eine große und breite Diskussion erzeugen. Das könnte man ungefähr in Parallele etwa mit der Grundlagenforschung stellen. Wir wollen doch froh sein, wenn das bei uns noch nicht erloschen oder sehr vermindert ist.
Auf eins muss ich doch aufmerksam machen. In dem ganzen Gang des Gesprächs wird mir immer deutlicher, dass wir alle doch schon schließlich von einer Art Wissenschaft sprechen, die doch nicht ganz vielleicht nur angewandte Wissenschaft ist, aber weitgehend in diesem Raum existiert. Ich will gleich sagen, deutlicher sagen, es hat ja immer eine Form des wissenschaftlichen, des forschenden und des philosophischen Denkens gegeben, die sich überhaupt nicht um die Praxis gekümmert hat. Es war immer die Aufgabe der Philosophie und nicht nur der Philosophie, der ganze Komplex der Geisteswissenschaften gehört ja wohl dahin, eine Deutung des Menschen, seiner Vergangenheit, eine Art Verstehen des Menschen zu geben. Es war immer eine Linie der wissenschaftlichen Forschung, dass der Mensch sich selbst interpretiert hat. Gegenüber dem gewaltigen Gewicht der Naturwissenschaften und all dessen, was zu den Naturwissenschaften gehört, scheint mir dieses Anliegen manchmal beängstigend stark zurückzutreten. Gewiss, Sie werden sagen, es gibt die Geisteswissenschaften. Aber ich kann nur noch einmal sagen, sie nehmen einen immer kleineren Raum ein. Die Kehrseite ist deutlich genug. Die Forderung, die hier nicht mehr befriedigt wird, wird durch den Aberglauben befriedigt. Dort finden die Leute heute die Deutung ihres Lebens. Und von der Technik, sie brauchen sie, aber von der erfahren sie darüber nichts.
Indem Sie, Herr Heiß, darauf hinweisen, beanspruchen Sie eigentlich doch, dass sich wiederherstellt ein Aspekt und eine Gestalt der Wissenschaft, die eigentlich eben als die Deutungswissenschaft früher das Wesen der Alten, der Vergangenen, gerade durch die moderne Wissenschaft beiseite geschoben
hat. Ja, aber ich bin viel kritischer. Ich frage mich manchmal, ob die Wissenschaft nicht diese Aufgabe verloren hat. Die wird noch irgendwo im Winkel getrieben. Ihr wisst, es gibt einen bedeutenden Philosophen, der hat noch einmal dann einen großen Erfolg und übermorgen ist er von der Zeitung erledigt und dann ist wieder nichts mehr los.
Na, aber Sie sagen doch selber, Sie haben einmal gesagt, Herr Heiß, dass gerade Philosophen nun, ohne sich um die Praxis zu kümmern, plötzlich von der Praxis sehr in Anspruch genommen wurden. Sie haben das sogar von Heidegger mal gesagt.
Sicher. Das gibt es. Im Ganzen gesehen verengt sich dieser Raum. Und ich kann nur konkret sagen, was erfährt der einfache Mann und der gebildete Mann heute noch von der Wissenschaft zur Deutung seines Daseins. Er kann zum Arzt gehen und kann sich seine Krankheiten behandeln lassen. Er kann sich eine neue Schreibmaschine kaufen und von der Technik sich das beste Instrument aussuchen lassen und so weiter. Aber was erfährt er davon eigentlich noch?
Ich glaube schon, dass es richtig ist, dass dieser Raum sich verengt und die Luft sich verdünnt hat, nicht wahr?
Sehr verdünnt.
Denn nachdem das 19. Jahrhundert nun ungeheure Leistungen in den Geisteswissenschaften hervorgebracht hat, sowohl in dem Material, was es ansammelte, wie in der mächtigen Verarbeitung mit einem echten historischen Gestaltungsvermögen und diese großen Werke geliefert hat, die natürlich für uns heute überholt sind, haben wir dem nichts Gleichartiges entgegenzusetzen. Aber auf der anderen Seite muss man doch sagen, dass wenn auch die Produktion vielleicht schmäler geworden ist und in manchem verdünnter, die Aufnahmebereitschaft gerade bei dem breitesten Publikum immer und nach wie vor eine außerordentliche ist. Und wenn heute ein neues Buch über Shakespeare geschrieben würde, so können Sie mir glauben, dass das gerade in Deutschland den breitesten Absatz hätte. Und über Philosophie, die heute doch eine sehr zur Diskussion stehende Angelegenheit ist, kennt sich doch jeder aus, soweit er dafür einen Sinn und eine Begabung hat.
Aber Herr Schuchert, das, was Herr Heiß beklagt hat, ist ja doch gerade, dass die Wirkung und Kraft eben dieser Geisteswissenschaften, die Sie anführen, gering ist. Dass also diese Geisteswissenschaften zwar auf Interesse stoßen, aber keine Macht haben und vielleicht komplementär aus dem Grunde, weil die Naturwissenschaften, die ja schließlich aus einem zunächst philosophischen Empirismus entstanden sind, selber allein die große Macht haben. Also Sie beklagen die Machtlosigkeit der, oder vielmehr Herr Heiß beklagte die Machtlosigkeit
des Geistes.
Der Geisteswissenschaft, des Geistes, ja. Und Sie sagen, ach, die Macht ist doch noch groß genug, denn das Interesse ist groß genug.
Ich würde Folgendes dazu sagen. Die Sorge von Herrn Heiß ist, glaube ich, berechtigt. Wenn man mit irgendjemand im Volk spricht und von Wissenschaft spricht, denkt er zunächst immer an Naturwissenschaften. Ja. Und zwar liegt das in der Tendenz der Zeit. Es wird an das gedacht, was unmittelbare Effekte, was unmittelbare praktische Folgerungen hat. Und schon dieser Halb, die Geisteswissenschaft, die nicht so greifbar ist, etwas ferner von dem Gedanken dessen, der nicht unmittelbar mit den Wissenschaften zu tun hat. Aber auf der anderen Seite muss ich doch auch auf Folgendes hinweisen. Als wir die Deutsche Forschungsgemeinschaft 1949 gründeten, waren wir uns ja von Anfang an klar darüber, dass wir nicht nur öffentliche Gelder brauchten, sondern auch private. Und wir haben dann Gespräche mit Industriellen gehabt, ob die bereit wären zur Förderung. Und aus diesen Gesprächen ist ja dann der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft erwachsen, der die Gelder der Industrie sammelt, die der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Und da muss man nun doch mit Anerkennung darauf hinweisen, dass entgegen einigen Tendenzen, die sich nicht durchgesetzt haben, der Stifterverband seine Gelder grundsätzlich für die Wissenschaft als Ganzes gibt, nicht uns etwa sagt, davon dürft ihr gar nichts oder nur so und so viel Prozent für die Geisteswissenschaften geben, sondern wir sind vollkommen frei in der Verwendung dieser Gelder und in jeder der Sitzungen des Stifterverbandes sagt der Vorsitzende, Herr Merton, immer wieder, wir erkennen die Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung der Geisteswissenschaften an und wollen bewusst unser Geld der Industrie auch für die Förderung der Geisteswissenschaften geben. Das ist ein positives Moment.
Ja, und das ist genau das, was ich eben meine. Es ist die Wirkung und die Resonanz vorhanden, wie sie sich hier in einer sehr greifbaren Weise jetzt sogar herausstellt. Und das finde ich etwas sehr Großartiges. Einmal, dass sie noch vorhanden ist und dann das, und dass unser wichtiges Instrument, die Forschungsgemeinschaft, das nun auffängt und in ihrer Weise weiterleitet in die Kanäle der Geisteswissenschaften hinein. Und da darf man sagen, dass wir hier in Deutschland darin doch auch wieder in einer besonders glücklichen Lage sind. Denn ich weiß gut, dass diese Disziplinen in England nur eigentlich von privater Seite unterstützt werden. Dass wenn dort Ausgrabungen auf klassischem Boden stattfinden sollen, dass von der Society for Hellenic Studies stattfindet, die rein von privaten Mitteln lebt, aber nicht in einer so großen Form, wie bei uns die Forschungsgemeinschaft das veranstaltet.
Aber das ist ein Gnadenerweis der mächtigen Wissenschaft und der Wirtschaft.
Und ich muss noch einmal skeptisch sagen, schön und gut, das alles ist richtig, aber die Wissenschaft selbst ist eine Apparatur geworden, die zur Praxis hindrängt und die frisst das andere auf. Die Wissenschaft frisst selbst die andere Form der Daseinsdeutung auf. Also nun ist es sehr skeptisch ausgedrückt.
Aber etwas davon fühle ich immer wieder.
Also Sie meinen, Herr, heißt das also tatsächlich, dieses Auffressen heißt, die Wissenschaft wird immer mehr Technik der Daseinsbewältigung, immer mehr instrumental und ermöglicht nicht mehr, dass neue Gebiete der Erfahrung eröffnet werden, oder höchstens, wenn man das zugibt in Hinsicht auf die Geisteswissenschaften. Im Übrigen aber werden nur immer neue Entdeckungen gemacht.
Ja, immer mehr praktische Gebiete und die Einheit geht verloren. Ich weiß, das ist eine Klage, die natürlich sehr leicht zu sagen ist und die sehr oft gesagt wird, aber es ist meiner Meinung nach auch irgendwo ein unabänderliches Schicksal.
Darf ich vielleicht aus der Erfahrung der Deutschen Forschungsgemeinschaft hierzu noch etwas sagen, insbesondere auch zu der Frage, wie innerhalb der Wissenschaft die Wertung von Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften ist. Da ist ja zunächst einmal der interessante Tatbestand, und das dürfte fast nur in Deutschland so sein, dass der Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der ja die gesamten Gelder der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das heißt der öffentlichen Hand und der Wirtschaft verteilt, aus allen Fächern zusammengesetzt ist, sodass der Theologe mitentscheidet, welche chemische Forschung unterstützt werden soll und umgekehrt. Also dieser Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist zweifellos eine sehr positiv zu wertende Klammer über der Wissenschaft, die die Einheit der Wissenschaft betont. Und wenn Sie mich nun nach einer konkreten Zahl fragen, dann würde ich sagen, dass im vergangenen Jahr, wir haben gerade die Statistik bekommen, 25% unserer Gelder für die Geisteswissenschaften gegeben sind. Und wenn Sie bedenken, wie teuer die Naturwissenschaften sind, die Großapparaturen der Naturwissenschaften, während doch auf Seiten der Geisteswissenschaftler eigentlich nur gebraucht werden Hilfskräfte, Druckbeihilfen, Reisebeihilfen, aber niemals diese große apparative Ausstattung, dann wird man sagen müssen, die Verwendung unserer Gelder mit 25% für die Geisteswissenschaften ist eigentlich eine sehr achtbare Summe, und zeigt, dass jedenfalls innerhalb der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und ich kann das also auch sagen aus vielen Gesprächen mit den Naturwissenschaftlern, wird bei uns voll anerkannt und, glaube ich, kommt zu seinem vollen Recht.
Also Sie meinen fast, Herr Zierold, dass innerhalb der Deutschen Forschungsgemeinschaft, gerade etwa durch das Verfahren, dass ein Theologe auch über ein chemisches Projekt mitentscheidet und mitüberlegt, auf eine gewissermaßen altertümliche, aber doch sehr wirksame Weise ein Rest von Universität im früheren Sinne da ist.
Das meine ich. Mit dem einen Unterschied, wenn Physiker ein Elektronenmikroskop, was kostet das eigentlich?
Ein Elektronenmikroskop kostet etwa 120.000 Mark.
Wenn der darüber mitentscheiden soll, weiß er im Grunde gar nichts, was das ist. Er kann auch gar nicht beurteilen, ob das nicht irgendwo im Institutswinkel abgestellt wird oder ob es gebraucht wird.
Nein, es ist natürlich selbstverständlich, dass sich jeder auf den Gebieten, die er nicht beherrscht, zurückhält. Nicht wahr? Dass die eigentliche Entscheidung bei den Fachleuten liegt. Aber auf der anderen Seite merken wir immer wieder, wie sinnvoll es ist, dass Leute anderer Fachgebiete dabei sind und dass die Fachleute die Notwendigkeit vor sich sehen, die Richtigkeit ihrer Entscheidung zu begründen, den Nichtfachleuten gegenüber. Und manchmal kommt also das Wort des Laien, das der Nichtfachmann ist, nicht wahr, dem kommt die entscheidende Bedeutung zu, weil er mit seinem gesunden Menschenverstand manchmal die Dinge löst, die die engen Fachleute gar nicht lösen können.
Also braucht man Ihre Skepsis, Herr Heiß, gar nicht zu haben, denn es wäre danach anzunehmen, dass auch ein Physiker einen gewissen, wenn auch zurückhaltenden Sinn für theologische Forschungen durchaus beweisen würde.
Meine Skepsis geht tiefer. Also die Forschungsgemeinschaft ist ein vorzügliches Instrument. Und ich erkenne dankbar an, dass sie das etwas schwächere Kind dauernd stützt. Aber es liegt in der Sache selbst. Es liegt einfach darin, dass der Apparat der Naturwissenschaften unaufhaltsam ist, dass der voranmarschiert. Gewiss, er wirft manchmal auch noch einen Blick auf den schwächeren Bruder. Aber der Bruder selbst ist schwach geworden.
Ja. Und Sie sehen keinen Ausweg.
Ich stelle lediglich eine Tatsache fest, der ich mich nicht beugen will, aber die ich anerkennen muss.
Nun, das ist aber dann wieder etwas, was nicht etwa nur den deutschen Bereich betrifft, sondern im weitesten Sinne die abendländischen geisteswissenschaftlichen Forschungen.
Ja, uns am wenigsten betrifft.
Das würde ich
auch. Die Deutschen am wenigsten betrifft. Dafür sorgt unter anderem die Forschungsgemeinschaft. Aber es ist ein Zug, der unaufhaltsam ist.
Es sorgt die Forschungsgemeinschaft dafür und der echte Sinn für Problematik, der bei uns nach wie vor auch in den Geisteswissenschaften produktiv tätig ist und der echte Hang nach Synthese, nicht wahr, der uns doch immer noch erfüllt.
Ja, aber Herr Schuchert, Sie wissen es als Rektor doch selbst am besten, wie ist es denn in der Universität? Da sitzen zwei oder drei riesengroße Fakultäten. Die vereinigen so und so viele Lehrstühle auf sich, die sind der wirkliche Apparat. Und dann sitzen daneben ein paar kleine geisteswissenschaftliche Institütchen. Das sind Ein-Mann-Betriebe. Da ist ein Lehrstuhl der Medizin, der hat 30 Assistenten, nicht? Und mit den 30 kommt er eigentlich nicht aus. Er braucht 60 und er könnte 120 haben. Und er könnte ein Gebäude haben, so groß wie das ganze Hörsaalgebäude und dreimal größer. Und dann ist da auch noch die Geisteswissenschaft. Verstehen Sie mich, ich will nicht sagen, ich will nicht schimpfen darauf, denn dass die Geschichte entscheidet, wohin der Weg geht. Aber so ist es doch heute.
Sicherlich liegt da ein gewisses Missverhältnis vor, nicht wahr? Aber wir können und wollen ja auch nicht leugnen, dass zurzeit die Naturwissenschaften und in bestimmten Sparten auch die Medizin auf einem ganz kühnen Vormarsch ist. Wir sehen das mit Bewunderung und vielleicht mit einem leichten Neid, aber das ist nun mal für unser Jahrzehnt und vielleicht das folgende noch die Situation.
Das ist es eben, was ich frage. Man kann sich die völlig theoretische und ganz spekulative Frage stellen, aber man kann sie sich stellen. Was geschehe, wenn wir das ganze Geld, das wir auf die Atomforschung verwendeten, irgendwo anders hin lenken würden? Die Atomforschung braucht es, sie muss geschehen, sie ist unaufhaltsam, aber was geschehe, wenn das nicht der Fall wäre?
Aber glauben Sie nicht, Herr Heiß, dass Ihre Sorge im Grundsatz, die ich teile, und das möchte ich sagen, wenn ich die günstigen Verhältnisse in Deutschland geschildert habe bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wollte ich damit nicht sagen, dass ich im Grunde Ihre Bedenken nicht verstehe. Aber meine Frage geht dahin, es ist doch wohl nicht erst in erster Linie eine Frage des Geldes, dass der Raum der Geisteswissenschaften enger geworden ist.
Sicher nicht.
Ich glaube nicht, dass es im Grundsatz anders würde, wenn mehr Geld dahin gegeben
würde. Das glaube ich auch.
Sondern es liegt doch wohl sehr viel tiefer, aber das wäre ein sehr weites Feld.
Der Raum schrumpft zusammen. Also ich möchte einfach mal faktisch fragen, Herr Schuchert, wie ist es denn? Sie überblicken ja etwa die Lehrstühle an einer Universität. Wie viele Lehrstühle sind ungefähr da? Wie viel können Sie sagen, gelten im weiteren und engeren Sinn der Praxis? Das Ergebnis wird sehr interessant sein.
Nun, die Lehrstühle sind ja mit alter Tradition aufgebaut und sind so verteilt, wie die Fächer es brauchen, nicht wahr? Da bräuchte man noch mehr Lehrstühle an Extraordinarien oder auch hier und da ein zweites Ordinariat. Aber im Ganzen ist das mit 120 Lehrstühlen etwa an einer mittleren deutschen Universität schon ausgeglichen. Viel schwieriger wird es...
Ja, wie viel gelten für die Praxis? Medizin, Naturwissenschaft und so weiter. Mindestens 80.
Ja, aber das war immer so. Das ist nicht so, dass wir etwa neuerdings da benachteiligt worden wären. Wirklich benachteiligt sind wir, die Geisteswissenschaften, in dem, was die Institute und die Mitarbeiterschaft betrifft. Da sind natürlich Kliniken und Institute der Naturwissenschaften enorm angewachsen, von Jahr zu Jahr. Und zwar von 1948 an rapide, weil es überhaupt sonst gar nicht weitergegangen wäre. Da haben die Geisteswissenschaften natürlich kurz treten müssen. Denn das ist nun schwierig, bei einem Kultministerium in gleichem Stil zu erreichen.
Ja, Herr Heiß, Sie haben eben gesagt, über dieses Schicksal, was zunächst noch optimistisch Herr Schuchert umreißt, bestimmt die Geschichte.
Ja.
Ja, gut, also es ist eine Art von freundlicher Konvention, so hart sehen Sie es, dass die Geisteswissenschaften noch gelten.
Ja.
Nun könnte es ja doch ein Heilmittel geben, vielleicht haben Sie es im Auge, ich frage, dass die Naturwissenschaftler nicht nur aus einer Konvention heraus auch die Geisteswissenschaften als noch bestehend und auch weiter bestehen sollend ansehen, sondern dass die Naturwissenschaftler vielleicht mehr in einem anderen Sinne Denker wären und dann auch die Wege ihrer eigenen Wissenschaft in einem Sinne regulieren könnten, wie Sie als Philosoph und sehr skeptisch es wünschen möchten. Ist das denkbar?
Also ich möchte zunächst sagen, es ist nicht so, dass ich behaupte, die Naturwissenschaften machen die Geisteswissenschaften tot. Das ist wohl klar gewesen. Sondern die Geisteswissenschaften sind selbst daran schuld. Sie werden irgendwie schwächer. Im Übrigen, um das auf das einzugehen, was Herr Linfert sagte, Da liegt ja eine höchst merkwürdige Geschichte. Ich vergesse niemals das, was in Göttingen einmal passiert ist. Da, ich brauche das ja nicht weiter zu begründen, sitzen sehr große Physiker. Und da sitzt ein theoretischer und ein praktischer Physiker. Und da ging ein anderer Gelehrter, der hatte sich das vorher vorgenommen, auf einer größeren Gesellschaft erst zu dem theoretischen Physiker. Und da sagte ihm, nun sagen Sie mal, wie ist das mit der praktischen Physik? Ach, sagte der, die sind ganz nützlich. Wir geben die Hypothesen und wir legen die Linien der Forschung fest und dann experimentieren die und finden meistens auch das, was wir wollen. Es geht ganz gut mit der praktischen Physik. Gut, sagte er, Dankeschön, drehte sich um und ging zu dem praktischen Physiker. Und der sagte, ja, und stellte ihm die Frage, wie ist das mit der theoretischen Physik? Ach, sagte der, die machen da ihre Hypothesen, wir geben einiges manchmal drauf, nicht viel. Ich will Ihnen nur als Beispiel sagen, Michelson hat damals gesagt, als Einstein aus seinen Experimenten die Relativitätstheorie machte, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich anders experimentiert. Aber Sie sind auch ganz praktische Hilfen. Aber wissen Sie, natürlich, der eigentliche Gang der Wissenschaft liegt bei uns.
Also damit sagen Sie, dass eine gewisse Willkür die instrumentale Verwendung der Wissenschaft mal so regulieren könnte. Also Ihre Skepsis ist jetzt noch wilder geworden.
Nein, ich sage das, das Komische ist, beide arbeiten zusammen und wissen es eigentlich nicht. Denn natürlich hat keiner recht. Das ist das eigentümliche Gesetz der Geschichte, das irgendwie die Forschung vorantreibt. In diesem Gesetz, das sage ich nach wie vor, sind die Geisteswissenschaftler irgendwie an die Wand gespielt.
Ja, aber es gilt das
warum, nur, weiß ich auch nicht.
Nur im Allgemeinen. Ich muss da doch sagen, dass wenn ich mit einem Vertreter einer anderen Fakultät, Mediziner oder Naturwissenschaftler zusammenkomme und wir kommen im zwanglosen Gespräch auf mein doch nun wirklich entlegenes Fach der klassischen Archäologie zu sprechen und er fragt mich etwa freundlich und höflich, was treiben Sie denn gerade? Und ich fange ganz naiv an, ihm zu erzählen, was mich gerade beschäftigt, ist der Mann vollauf davon erfüllt. Nicht wahr? Er hat natürlich nicht die Zeit, nun etwa für diesen Zweck in einen großen Vortrag zu gehen, aber die 10 Minuten, die er das von mir hört, interessiert ihn das in einer für mich überraschenden und rührenden Weise. Ich habe oft daran gedacht, wenn die Universitäten eins hätten, was sie nämlich gar nicht haben, nämlich Zeit, wenn sie die Zeit hätten, dass die verschiedenen Fakultäten sich alle 14 Tage zusammenfinden, damit ein Fachvertreter aus seinem Gebiet selbst für die anderen Kollegen verständlich berichtet, dann wären wir auch so etwas wie eine Akademie. Das heißt, eine echte Universitas würde sich wieder bilden. Wenn wir die Zeit hätten, würden wir kommen. Aber die Forschung, die Lehre und vor allen Dingen die Selbstverwaltung frisst uns auf.
Und der Betrieb.
Wobei wir wieder bei dem Thema des Spezialistentums sind, von dem wir ausgingen und der möglichen Gegengewichte, die hier geschaffen werden können.
Nun eine Art Studium Generale.
Für die
innerhalb
Professoren.
Der Professoren.
Jawohl, genau.
Ja, aber ich zweifle daran, ob die Professoren dahin gehen werden, aber das nebenbei.
Sie gehen nicht hin aus Zeitmangel in erster Linie. Sie würden schon hinkommen, wenn ungefähr die Freiheit wäre, dass Sie das für sich wählen können und wenn Sie ein paar solcher Vorträge gehört hatten, aber praktisch lässt sich das heute nicht durchführen. Das kann ich wirklich nach einem gewissen Einblick in die ungeheure Last, die auf jedem Lehrstuhlinhaber liegt, nicht wahr? Von diesen drei Faktoren bestimmt Lehre, Forschung und Verwaltung, sagen, es bleibt auch nicht eine Minute für so etwas, was dann eben zusätzlich ist.
Also die Zeit fehlt für die sehr interessierte Höflichkeit, zu der man wechselseitig doch durchaus bereit wäre. Ja. Das ist aber doch ein großes Unheil. Dann hätte doch gerade nun, bleibt die Zeitmangel allein übrig, dann hätte Heiß doch recht mit seinem Zweifel. Es wird nicht gelingen, es wird also die Gefahr, und das ist eine Frage, die ich an Sie, Herr Heiß, noch stellen möchte, dann wird die Gefahr einmal akut werden, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausdrücke, dass, wie Sie es einmal angedeutet haben, die Grundlagenforschung in sich selber nur noch theoretisierend, wir sprechen jetzt nicht von den Geisteswissenschaften, sondern nur von den Naturwissenschaften, sich um den Grund kümmert, und wie Sie es einmal ausgedrückt haben, reine Scholastik wird, weil sie nicht genügend Kontakt mit der angewandten Wissenschaft hat. Aber andererseits kann die angewandte Wissenschaft auch zu einem vollkommenen Nichts pulverisieren zu einer punkthaften Existenz wie die pure, allzu extreme Grundlagenwissenschaft, indem sie irgendwohin wegspezialisiert wird und keine Möglichkeit der souveränen geistigen Überlegung über das, was sie tut, noch zu haben. Möchten Sie nun, Herr Heiß, die Überlegung, die Fähigkeit der Selbstreflexion innerhalb der Wissenschaft, sei es bei den Grundlagenforschern, sei es bei den angewandten Forschern, herstellen und auf diese Weise die Kraft der Wissenschaft neu formulieren?
Das würde ich gerne tun, aber das ist natürlich eine Aufgabe, die der Einzelne, kein Einzelner lösen kann. Der Einzelne hat ja nicht die Schuld. Der Grund liegt ja tiefer, der Grund liegt da, das lässt sich nun einfach nicht wegstreiten, mit der Spezialisierung die Einheit immer mehr verloren gegangen ist. Und ich frage mich manchmal und eigentlich immer wieder aufs Neue, wo kommt sie, kann sie eines Tages wiederkommen? Aussichten sind sehr gering. Ich sehe so etwas wie die Forschungsgemeinschaft, die im Grunde heute eine Trägerin dieses Einheitsgedankens ist, die die Wissenschaften noch zusammen an einen Tisch bringt, die die Gelder noch gemeinsam verteilt.
Also könnte es die Forschungsgemeinschaft erreichen?
Ja, eine Organisation kann es ja nie.
Ich glaube auch, ich meine, so viel die deutsche Forschungsgemeinschaft sich bemüht, für die Einheit zu tun, das, worüber wir eben gesprochen haben, betrifft ja sehr viel tiefere Schichten, als dass es möglich sein könnte, dass eine Organisation hier Abhilfe schaffen kann. Denn es ist doch eine Frage der Grundeinstellung offenbar des Menschen von heute. Und ich frage mich manchmal, wir haben eben immer über die Geisteswissenschaften gesprochen, ob sie nicht eigentlich mehr die Philosophie meinen und ob wir also jetzt nicht sozusagen bei einem neuen Thema sind, nämlich ob aus der Philosophie und aus dem Geist der Philosophie heraus eine gewisse Wiedergeburt hier möglich wäre.
Glaube ich nicht. Das kann die Philosophie nicht leisten. Der einzige Weg, den ich sehe, ist der. Das Spezialistentum, das geht noch, ich weiß nicht, 10 oder 100 oder ein paar hundert Jahre weiter und eines Tages kommen die nicht mehr weiter. Die Spezialisierung wird eines Tages so weit getrieben sein, dass die wieder zusammenkommen müssen. Und irgendwo deutet sich am Horizont ja schon etwas derartiges an, zum Beispiel, wenn eine Wissenschaft sich übernational organisiert, wie das, was Sie vorhin sagten. Eines Tages wird so weit, dass die Spezialisten, dass jeder so vereinsamt ist, dass sie alle wieder zusammenkommen müssen. Und dann wird wahrscheinlich etwas Neues kommen. Irgendeine Art von Einheit.
Genau das meine ich eben auch. Wir müssen durch dieses Fegefeuer des Spezialistentums restlos hindurchgehen, aber es ist schon viel gewonnen, wenn wir es als ein Fegefeuer erkennen.
Ja, vorläufig wird es nur noch immer schlimmer.
Aber wie eben, wie kann es dahin kommen, dass das Fegefeuer nicht vielleicht allmählich zur Hölle wird? Das ist ja auch noch eine Möglichkeit.
Das ist durchaus ein Problem.
Ja, nun aber, Sie sagen, Herr Heiß, dass es irgendwann mal so weit kommt, dass wieder etwas wie eine Einheit entsteht. Damit hätten Sie formuliert, dass etwas, was wir ja gerade an dem Zustand der heutigen Wissenschaft vermissen, ein Universalismus, den es also im Mittelalter oder im alten Zustand der Universitäten, also das wäre die Einheit, gegeben hat, würde sich jetzt wieder herstellen, gerade aufgrund der übermäßig spezialisierten und dann umkehrenden Wissenschaft, die selber mit ein Grund war vor 400, 500 Jahren, dass der Universalismus verschwand.
Natürlich, es ist eine sehr sonderbare Argumentation. Meine Argumentation behauptet ja letztlich, der Teufel treibt sich mit dem Pelzebub aus, nicht?
Jawohl, ja.
Aber vorläufig ist es so, es ist ein babylonisches Sprachengewirr. Innerhalb des Fachs spricht jeder seine andere Sprache und seine eigene Sprache. Und vorläufig ziehen wir an 1000 oder 100.000 verschiedenen Strecken. Das lässt sich im Moment gar nicht leugnen.
Und doch sagen Sie, dass am Horizont sich eben etwas Neues, Übergeordnetes abzeichnet, sei es in der Anonymität des Teamworks, das nicht mehr auf das Individuum geworfen ist, sondern eben eine Gruppe zusammenfasst und mehrere Fächer, sei es in einer übernationalen Organisation bestimmter Wissenschaftszweige, sei es in dem absoluten Sich-Totlaufen eines Spezialistentums, was keine Verständigung mehr ermöglicht und deshalb auf neue Wege sinnen muss. Ich glaube, wenn es überhaupt möglich ist, dass wir die Gefahr so deutlich erkennen und doch auch schon gewisse Richtungen, die sie überwinden, dann kann man das auch wieder positiv ansehen.
Das erkenne ich alles an, aber es sind für mich Hoffnungen. Hoffnungen, die ich genauso wünsche wie Herr Zierold, wie Herr Schuchert, wie Herr Lindfert. Aber ich kann nur sagen, den Weg dazu sehe ich heute jedenfalls noch nicht.
Ja, Sie sind ja sozusagen bezüglich der Bedeutung der Philosophie, trotzdem Sie Philosoph sind, etwas skeptischer wie ich. Ich persönlich würde zwar bedenken gegen meine Hoffnung, dass aus dem Geist der Philosophie vielleicht eine Wiedergeburt möglich ist, selbst herleiten aus der bedauerlichen Tatsache, dass die Philosophie weitgehend ebenfalls eine Fachwissenschaft geworden ist und nicht das übergreifende, alles durchdringende und umfassende geblieben ist. Aber sollte nicht vielleicht doch die Möglichkeit bestehen, dass gerade von hier aus, denn nicht wahr, philosophisch heißt doch irgendwo auch geistig, das heißt aufs Ganze des Seins der Wissenschaft bezogen. Und wenn wir überhaupt die Hoffnung haben, dass ein neues, ganzheitliches, worum sich unser Gespräch jetzt dreht, wiedergeboren werden kann, auch in der Wissenschaft, kann es doch eigentlich nur aus dem Geist der Philosophie geschehen.
Da kann ich Ihnen aber leider, muss ich sagen, nur völlig recht geben, denn tatsächlich, die Philosophie hat sich genau demselben Zug gefügt, das sind Fachwissenschaftler geworden, alle sprechen eine andere Sprache und es gibt diese Philosophie im Moment in vereinzelten Ansätzen nur.
Gewiss, aber eben doch in Ansätzen. Und da müssen wir sagen, in Ansätzen, die wiederum ganz neu sind, indem wir ja alle wissen, dass heute sich führende Physiker in einer Weise für die Philosophie interessieren, wie das noch vor 20 und 30 Jahren wohl undenkbar war, dass andererseits auch die Philosophen von den Ergebnissen der neuen physikalischen Forschung Kenntnis nehmen, in einer Weise, die die Philosophen auf das Tiefste beschäftigt. Also hier zeichnet sich doch nun langsam schon ein Zusammenspiel ab, das eben einmal zu einem überwölbenden Ergebnis führen kann.
Völlig richtig. Das ist auch das einzige reale Zeichen der Hoffnung und das sieht praktisch so aus. Die Grenzwissenschaften schießen ja aus dem Boden. Die Wissenschaften, die zwischen den Einzelnen stehen, die Verbindungsstücke sind. Und das, was Sie für die Naturwissenschaft und Philosophie sagten, das gilt überhaupt überall. Kommen kleine Pflänzchen, die zwischen Chemie und Physik, zwischen der Chemie stehen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, es kommt wirklich schon unter der Decke so etwas heraus, in der Form der Grenzwissenschaften, was eines Tages wieder einen größeren Überblick möglich macht. Das glaube ich allerdings auch.
Also, dann wollen wir darauf doch vertrauen.
Bitte, meine Damen und Herren, die Sie bis hierher zugehört haben, erlauben Sie mir noch ein paar Sätze, nachdem dieses Gespräch zu Ende gegangen ist. Wie endete das Gespräch? Natürlich, muss man fast sagen, mit einer Hoffnung. Wann wäre es einmal nicht das Bemühen derjenigen gewesen, die nachdenken, dass sie aus allen Zweifeln und Bedenklichkeiten am Ende eine Hoffnung zu formulieren versuchten. So hat denn auch am Ende dieser Sache eine bedeutende, doch zugleich ziemlich verzweifelte Hoffnung gestanden. Für die Spezialisten, so etwa drückte Herr Heiß sich aus, werde eine Vereinsamung entstehen, aus der heraus sie schließlich wieder zusammenkommen müssten. Gut also, gesetzt den Fall, Spezialisten kommen wieder zusammen. Welche Geduld werden wir haben müssen, ihre Unlust und die Unnotwendigkeit miteinander zu sprechen, wieder zu überwinden und eine Sprache neu zu gewinnen, die allen untereinander Eindruck macht. Sie werden also eines Tages wieder ein Gespräch über die Einheit und das gemeinsame Ziel der Wissenschaften versuchen. Dabei wird, glaube ich, die größte Schwierigkeit nicht die Tatsache einer immer feineren Wegspezialisierung sein, also immer noch eine neue physikalische Untersuchung verborgenster Kräfte, eine neue chemische Verbindung, die erst künstlich hergestellt wird, oder eine technische Beherrschungsform von Naturkräften, die vor dem unzugänglich waren, oder was immer sonst, sondern die größte Schwierigkeit wird darin bestehen, dass aus der immer subtileren wissenschaftlichen Erfahrung der Prinzipien, etwa der Physik, unmittelbar das Gebiet einer angewandten Wissenschaft eröffnet ist, deren Anwendung selbst aber im Sinne eines Ziels, eines vernichtenden oder rettenden Ziels, noch gar nicht zu erkennen ist. So war es ja und ist es zum Teil noch in der Atomkernphysik. Hier also Erfahrungen, die uns überwältigen, dennoch von einer vielleicht in Vergessenheit geratenen Grundlage her zu bewältigen, das ist es ja, was zumal Herr Heiß als Gefahr und als Hoffnung angedeutet hat. So wäre also das, was in dem Gespräch verborgen enthalten war, zunächst etwas wie ein Traktat gegen die Überheblichkeit. Denn entscheidend sind eben doch nicht die Einsichten, sondern die Aktionen, die aus ihnen entstehen. Sie erst, also die gute oder schlechte Art, in der mit den Wissenschaften verfahren wird, entscheiden allein. Und hier allerdings ist die Grenze zur Politik, oder besser, die Eingeschlossenheit jedes Gedankens, auch des Wissenschaftlichen, durch Politik. In diesem Sinne also möchte ich die Meinung von Herrn Heiß, die Geschichte werde entscheiden, ein wenig noch zuspitzen. Es gibt oder sollte doch geben ein Subjekt der Geschichte. Und das sind wir. Die Geschichte rollt nicht ohne uns ab, wenn auch sehr oft gegen uns. Aber was heißt dieses Wir? Ist das nicht überheblich? So allgemein gesagt allerdings ist es überheblich. Aber hier, genau hier, fängt das Thema wieder an, um das es in dem Gespräch ging. Die Vereinsamung der Spezialisten wird so groß werden, dass sie schließlich wieder zusammenkommen müssen, so hieß es gegen Ende. Es ist eine durchaus negative Hoffnung. Aber eben aus dem Negativen allein kommen die wahrhaftigen Hoffnungen. Jedenfalls ist, wenn man das einsieht, klar, dass keine Vision einer Einheit oder Universalität der Wissenschaften in irgendeinem früheren, erinnerten Sinne noch hilft, sondern allein das Hindurchgehen durch das spezialistische Elend und danach das Beginnen in Grenzwissenschaften, die dann als Verbindungsstücke vielleicht dienen werden. Was Sie hörten, meine Damen und Herren, war vom Nachtprogramm in Köln ein Gespräch über die Wissenschaft, ob sie selbst ein Zweck sei oder nur ein Mittel für die Praxis. Die Partner, die miteinander über die Veränderungen in der Struktur der Wissenschaften, über ihre Bedürfnisse und Forderungen sprachen, waren Professor Robert Heiß, Psycholog und Philosoph von der Universität Freiburg, Professor Walter Schuchart, Archäologe, ebenfalls von der Universität Freiburg, Dr. Kurt Zierold, Generalsekretär der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und Dr. Karl Linfert. Das Nachtprogramm ist beendet. Gute Nacht.